wie man halt damit umgeht, wenn zum Beispiel eine Verhandlung auch nicht so läuft, wie man sich das vorstellt.
Welche Ziele kann ich festlegen mit konkreten Zahlen dahinter?
Und das fühlt sich für uns Frauen oft super beschissen an. Und da haben wir auch keinen Bock drauf.
Da wird mir so wenig Wertschätzung entgegengebracht.
Aber für die meisten Frauen ist erstmal überhaupt wichtig, sich zu trauen, dieses Gespräch zu führen.
Hallo Jenny.
Hallo Annabelle.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Manifestation. Letzte Woche haben Jenny und ich ja schon gemeinsam ganz, ganz viel über das Thema Gehaltsverhandlung und Equal Pay Day und Gender Pay Gap gesprochen und haben da vor allem darüber gesprochen, wie kommt es eigentlich zustande, dass Männer und Frauen häufig immer noch unterschiedlich verdienen und dass wir da tatsächlich eine statistische Differenz haben zwischen einem männlichen Gehalt im Durchschnitt und einem weiblichen Gehalt. Und wir haben ganz, ganz viel schon ja auch konkrete Tipps gegeben zum Thema Verhandlungen. Wie kannst du für dich persönlich da das Beste rausholen aus der Situation? Und wir haben festgestellt, da gibt es so wahnsinnig viel zu sagen, dass wir super gerne heute nochmal eine zweite Folge dazu aufnehmen wollen, wo wir noch ganz viele weitere spannende Themen zu dem Thema mit euch besprechen wollen.
Genau, für euch ist das jetzt eine Woche später, für uns ist es eine halbe Stunde später. Und um da jetzt eben auch nochmal anzuschließen, weil du mich gefragt hast, wie ich jetzt meinen Take nochmal mit reinkriege.
Ja, den Take.
Ich bin nämlich gerade ins Bad gegangen und habe mich angeguckt und habe gemerkt, dass ich, also falls jetzt jemand mit Video zusieht, immer noch ein bisschen Trockenshampoo am Start habe. Das liegt daran, dass ich gestern meine Haare nicht waschen konnte. I'm so sorry. Aber wir Frauen sind ja ganz spezielle, besondere Wesen. Ganz magisch. Wenn uns Leute sagen, ihr müsst investieren, ihr müsst fürs Alter vorsorgen, dann müssen wir uns das 70.000 Mal anhören, bis wir irgendwann anfangen, für uns selber einzustehen und für uns vorzusorgen. Aber wenn uns im Internet jemand sagt, dass es das Jahr des Feuerpferdes ist und dass wir unsere Haare nicht waschen dürfen, weil das sonst Unglück für das Jahr bringt, dann waschen wir alle unsere Haare nicht.
Nee, das ist wohl wahr. Ja, und ich habe es trotzdem gemacht, ich fürchterliche Person. Ich habe alles falsch gemacht gestern. Das heißt, wenn das Jahr des Pferdes das sagt, dieses Jahr geht es mir dann ganz schlecht, weil ich habe gestern aus Versehen meine Haare gewaschen. Aber wir können ja mal gucken. Vielleicht werde ich ja trotzdem verschont.
Ja, wir hoffen es.
Ja, weil das Beste. Ich habe ja schon gesagt, wir haben Tarotkarten gelegt am Wochenende, hochprofessionell. Und da war es ganz bombastisch, meine Aussichten für dieses Jahr. Ich glaube, ich halte mich eher daran, wenn ich ganz ehrlich bin.
Kriegen wir jetzt den Bogen auf Gehaltsverhandlungen?
Ich halte mich daran, genau, weil ich mich ganz gerne auf die positiven Dinge konzentriere und meine innere Stärke versuche, nach außen zu kehren. Und mir dieses Tarotkartenlegen sehr viel innere Stärke gegeben hat, weil es mich total bestätigt hat in ganz, ganz vielen Themen, die für mich gerade so anstehen. Und das sind auch ganz viele wertvolle, tolle Sachen beim Thema Gehaltsverhandlungen.
Das hast du sehr smooth gemacht, vielen Dank.
Ja, du, Übergänge, da bin ich stark drin, habe ich festgestellt.
Ja. Genau. Aus dieser inneren Stärke heraus wollen wir einfach daran anknüpfen, wie man jetzt richtig in Gehaltsverhandlungen auftritt. Und wir haben ja im letzten Part quasi schon erste Impulse gehabt und wir sind so ein bisschen stehen geblieben dabei, dass ich gesagt habe, hey, okay, du musst dir halt vor allem deine Führungskraft als Partner in dem Konstrukt halt holen. Du musst gemeinsam überlegen, okay, wie können wir eine Lösung finden, die jetzt wirklich für beide die maximale, ich sag mal, Interessenschnittstelle hat.
Ja.
Aber das war so genau mein Take. Und da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Als allererstes habe ich eben auch schon gesagt, dass es quasi die Führungskraft niemals als Gegner behandelt werden sollte, sondern dass man immer guckt, okay, die Führungskraft oder der Job der Führungskraft ist in den meisten Fällen, wie kann ich den Bereich oder die Mitarbeiterin eben entsprechend weiterentwickeln? Und genau diesen Impuls muss man dann auch spielen und nicht zu sagen, hey, okay, ich muss jetzt mal überlegen, wie ich jetzt noch ein Gehalt irgendwie rausleiern kann oder wie kann ich eine Gehaltserhöhung rausleiern, sondern halt wirklich zu sagen, hey, okay, wir waren doch beide das Gleiche. Ich will weiterkommen in meiner Karriere oder in meinem Verdienst und du willst deiner Führungskraft vielleicht auch sagen können, ey, guck mal, ich habe die Person weitergebracht, der Bereich läuft besser. Mhm. Dann lass uns doch mal gemeinsam hinsetzen und aufschreiben, welche Sachen sind dafür notwendig.
Mhm.
Und im besten Fall kommt man da auch gut vorbereitet rein mit diesem Plan. Wenn wir haben ja auch in einer anderen Folge sehr intensiv über Vorbereitung gesprochen, aber diese Zukunftsperspektive wirklich genau runtergeschrieben zu haben und zu sagen, okay, ich weiß aus deiner Sicht, was relevant ist, was für dich wichtig ist, weil ich mich schon reingedacht habe, weil ich vielleicht auch selber mal den Anspruch habe, okay, vielleicht muss ich einfach ein bisschen unternehmerischer denken, um auch eine unternehmerisch wichtigere Rolle einzunehmen. Die habe ich vorbereitet. Das wird deine Führungskraft extrem schätzen und sehen, ah, okay, der kann ich auch mehr Verantwortung zutragen, der kann ich auch mehr Gehalt zutragen, weil sie kann alles, was ich damit an Erwartungen auch vielleicht knüpfe, 100% erfüllen oder sie hat den Anspruch daran, das auch zu erfüllen.
Mhm. Was auch, finde ich, in diesem Kontext immer total wertvoll ist, ist zu überlegen, was an meinem Job ist eigentlich messbar. Also welche Ziele kann ich festlegen mit konkreten Zahlen dahinter? Welche KPIs kann ich an meine Tätigkeit knüpfen? Gerade in den meisten Bürojobs in der freien Wirtschaft, würde ich sagen, da ist es immer möglich. Also klar macht es natürlich in einem Pflegeberuf, das ist immer noch ein bisschen anders, aber da gibt es natürlich auch sowas wie Tarifverträge. Also da ist Gehalt ja in der Regel immer nicht so eine große Verhandlungssituation.
Was aber total Sinn macht, sich damit mal auseinanderzusetzen.
Ja.
Wie das bei anderen aussieht. Also auch das ist als Vergleichsparameter halt, also als zu Tarifverträgen halt super sinnvoll.
Mhm, auf jeden Fall. Aber da funktioniert ja trotzdem die ganze Bestimmung, in welcher Stufe, also da verhandelst du ja mehr darüber, in welcher Stufe bin ich qua Erfahrung und nicht so sehr die Grundstufen an sich. Und das ist dann ja auch eine ganz andere, also da gibt es ja eine andere Grundlage, da hast du dann ja auch zum Beispiel regelmäßige Streiks und da ist ja eine Gewerkschaft dahinter, die das auch mit für dich verhandelt. Deswegen kann man das, finde ich, immer nicht ganz so perfekt vergleichen, weil es einfach eine grundsätzlich andere Herangehensweise ans Thema Gehalt ist. Aber gerade, wenn du halt eben nicht in einem Unternehmen arbeitest, wo Tarifverträge ein Thema sind, dann macht es total Sinn zu schauen, was ist messbar? Was kann ich für mich festlegen? Welche KPIs kann ich erfüllen? In welchem Zeitraum? Was ist realistisch? Was sind vielleicht auch ambitionierte Ziele? Und sich das alles einmal aufzuschreiben, weil diese Messbarkeit natürlich am Ende auch ein bisschen das ist, was überzeugender sein kann für eine Führungskraft, als einfach nur so, ja, ich habe da ein Gefühl oder ich wünsche mir dies und das und darauf zu vertrauen, dass es so ein bisschen persönliches Ermessen ist, weil am Ende des Tages ist es ja eine wirtschaftliche Entscheidung in jedem Fall. Also es ist Gehalt ist ja immer etwas, was auch arbeitet. Das ist ja arbeitendes Geld am Ende des Tages und das muss sich ja auch für die Person lohnen, die dir dann das Gehalt erhöht.
Absolut, da habe ich gleich zwei Sachen zu. Dass er als allererstes finde ich den messbaren Part super interessant, weil ich habe ja erzählt, dass ich lange Zeit in einem männerdominierten Finanzvertrieb halt auch tätig war und irgendwann kam da so ein bisschen die Emanzipation oder das Unternehmen wollte einfach so tun, als ob. Auf jeden Fall wurde ein Frauen-Empowerment-Event eingerufen, deutschlandweit. Du darfst einen Tipp abgeben, wie viele Leute saßen in diesem Raum?
3.
Okay, wir waren 12, aber die aufgetaucht sind. Aber im Endeffekt gab es eine etwas höhere Führungskraft. Eine Dame, die fand ich auch wirklich super beeindruckend, super motivierend. Die war seit 10 Jahren dort in diesem Finanzvertrieb. Und ich habe ja schon gesagt, dass bei uns die Quote schon schlecht war. Aber die Frau hat alles miterlebt. Und sie hat halt einfach zu uns gesagt, hey, auch wenn ihr jetzt vielleicht erst noch irgendwie am Anfang steht oder halt Erfahrungen im Vertrieb und im Finanzbereich mal sammeln möchtet, ich kann euch schon mal sagen, ihr werdet hier mit sehr vielen Männern zu tun haben. Männern, die Bock auf Zahlen haben. Und denen ist es scheißegal, was ihr fühlt. Und ihr müsst mit der Einstellung reingehen, okay, ich bin messbar. Und das fühlt sich für uns Frauen oft super beschissen an. Und da haben wir auch keinen Bock drauf. Aber im Endeffekt hat das dazu geführt, dass ich meine Verhandlungen auch danach sehr viel souveräner geführt habe, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich habe ein Bauchgefühl, ich bin ein sehr gefühlsbetonter Mensch. Und trotzdem gibt es Parts, gerade im Karriereweg, die man vielleicht einfach ausblenden muss. Und es gibt Parts, wo das eine große Stärke ist. Aber
na, ich glaube, vor allen Dingen macht es die gesamte Situation eigentlich auch für die Person, die angestellt ist, einfacher, weil Gefühle sind so viel mehr subjektive Wahrnehmung. Und wenn ich zu meiner Führungskraft gehe und sage, ich wünsche mir zum Beispiel ein Bonussystem, dass ich halt, wenn ich bestimmte Ziele erreicht habe, dann auch einen Bonus ausgeschüttet bekomme, dann muss es ja messbar sein, weil ich kann ja nicht sagen, ja, wenn ich das Gefühl habe, ich habe da mein Quartalsziel erreicht, dann möchte ich den Bonus haben und dann sagt die Führungskraft, alles klar, und dann haben wir aber unterschiedliche Auffassungen darüber, ob ich das Quartalsziel erreicht habe oder nicht. Und es ist ja für mich auch eine Sicherheit, wenn ich weiß, okay, wir haben ganz konkrete Parameter festgelegt, wann ist das Ziel erreicht und wann nicht. Und natürlich gibt es zum Beispiel immer solche Sachen, hatte ich jetzt witzigerweise das Gespräch nämlich mit jemandem in meinem Umfeld, dass aufgrund von der Entscheidung der Führungskraft bestimmte Ziele nicht erreicht werden konnten. Und dann war die Frage, okay, kriegt das Team jetzt anteilig zum Beispiel Bonus ausgezahlt oder nicht? Und das war dann tatsächlich auch schon ein Streitthema, weil die Führungskraft von dem Team hat so der Geschäftsführung gesagt, naja, aber guck mal, wir haben 80% erreicht und dann sind halt Sachen auf die wir gar nicht so viel Einfluss hatten. Also es waren einmal die Ziele der Geschäftsführung, aber auch, dass halt Leute langfristig ausgefallen sind, dazugekommen, weshalb wir nicht 100% erreicht haben wollen. Und die Leute haben ja hart dafür gearbeitet. Und dann ist es natürlich immer noch ermessen der Geschäftsführung zu sagen, okay, ich gebe jetzt diese 80% und passe dann entsprechend irgendwie den vereinbarten Bonus an auf diese 80% oder halt nicht. Aber das sind Sachen, die natürlich nur dann funktionieren, wenn kleinteilig klar festgelegt ist, was ist 100%, was sind 80, was sind 60 und so weiter, damit das überhaupt möglich ist, zu sagen, okay, vielleicht war es jetzt nicht möglich, da hattest du nicht viel Einfluss drauf, aber trotzdem als Zeichen unserer Wertschätzung wollen wir natürlich die Arbeit in irgendeiner Art und Weise honorieren, die passiert ist. Und das wird schwierig, wenn es sich irgendwie um irgendwelche, ja, nicht konkret abgesprochenen Ziele handelt, die klar messbar sind.
Total. Du hast jetzt auch gesagt, dass es ja irgendwo immer besser ist, die Emotionen da rauszuziehen. Jetzt kann ich aus diversen Gesprächen sagen, dass das halt nicht immer einfach ist. Ich habe es in einer anderen Folge auch schon gesagt, man merkt es den Leuten natürlich sehr an. Denn man muss einfach verstehen, dass Gehalt und Finanzen, und das ist für uns nichts Neues, trotzdem was super Emotionales ist. Und auch wenn einem das vielleicht nicht unbedingt einfach fällt, muss man sagen, okay, obwohl es was Persönliches für mich und auch für meine Führungskraft ist, weil auch da löst das hundertprozentig immer was aus, ist es trotzdem nichts Persönliches. Und diese Differenz zu schaffen, ist vielleicht nicht immer ganz einfach, aber auf die sollte man sich einfach einstellen. Und vor allem besonders als Frau, weil auch wenn wir alle hoffen, dass Gehaltsverhandlungen für Frauen durch Souveränität, durch Vorbereitung und so weiter verbessert werden, ist es Fakt, dass du, wenn du beispielsweise eine männliche Führungskraft hast, als Frau trotzdem in einer Gehaltsverhandlung anders wahrgenommen wirst, als es ein Mann wird. Denn Frauen sind nun mal gesellschaftlich nicht so, dass sie oft dazu eingeordnet werden, dass sie fordern oder dass sie sich unbedingt entwickeln wollen. Das ist nun mal nicht das gesellschaftliche Bild, was wir leider von Frauen haben. Und wenn du jetzt vor einem Mann sitzt, der das vielleicht auch gar nicht dir unbedingt zutraut und du damit um die Ecke kommst, wirst du trotzdem ein anderes Standing haben, was vielleicht auch emotional was in dir auslöst. Und da ist aber genau der Punkt, darauf darfst du dann nicht reagieren. Du musst da dich drauf einstellen und dich dann bewusst dafür entscheiden, okay, ich mach's anders. Auch wenn aus mir heraus vielleicht alles schreit, okay, das finde ich aber scheiße.
Ja, ich habe auch Situationen schon in meinem Leben gehabt, wo ich Gehalt verhandeln musste mit zwei männlichen Führungskräften. Fand ich immer eine unangenehme Situation. Also erstmal dieses 2-gegen-1 finde ich sowieso, kann manchmal unangenehm sein, je nachdem, was das Thema ist. Und dann waren das beides Männer, die auch deutlich älter waren als ich. Und wir haben da um Beträge gefeilscht, die im Nachhinein wirklich absolut wild waren für mich. Und das war tatsächlich dann für mich aber auch der Grund, weil ich gemerkt habe, okay, da wird mir so wenig Wertschätzung entgegengebracht. Und egal, wie ich auftrete, da wird gar nicht gesehen, was meine Kompetenzen eigentlich sind. Also die sehen mich gar nicht, dass ich dann auch on the long run, also ich bin da nicht als sofort Reaktion gegangen, aber es ist ja häufig so, dass die Menschen auch ihren Führungskräften kündigen. Es war für mich ein Thema, wo ich gemerkt habe, okay, ich werde hier gar nicht gesehen, meine Stärken werden überhaupt gar nicht gesehen, auch wenn ich sie benenne, und mir wird die Wertschätzung, die ich verdiene für die Arbeit, die ich hier tätige, nicht in dem Ausmaß, wie ich sie verdiene, entgegengebracht. Und das war dann natürlich schon das, was ich mir eine Weile angeguckt habe und dann aber natürlich auch ganz viele andere Sachen mir aufgefallen sind, die halt irgendwie auch nicht so geil waren. Und dann im Endeffekt habe ich auch mich dann irgendwann dafür entschieden, dass ich mich anderweitig orientiere. Und da habe ich dann aber zum Beispiel auch gesagt, okay, ich will auf gar keinen Fall eine Von-Weg-Motivation haben, wenn ich mich bewerbe auf einen neuen Job, sondern ich möchte lieber eine Hinzu. Und ich habe, glaube ich, ein Jahr lang immer mal wieder Bewerbungsgespräche geführt und bin auch zu Jobs nicht angetreten, weil ich gemerkt habe, dass das schon wieder so eine Situation ist, wo ich das Gefühl habe, erst wird mir Honig ums Maul geschmiert, aber dann werde ich reduziert. Also ich habe Gespräche gehabt, wo Leute gesagt haben, aber du hast ja kleine Kinder. Und ich dachte so, da will ich nicht arbeiten, auf gar keinen Fall. Egal, was für ein Geld der Welt die mir bieten, weil ich weiß, es wird mir irgendwann auf die Füße fallen. Ich weiß, wenn es schon im Bewerbungsgespräch negativ angebracht wird, dann wird es ein Thema werden irgendwann. Egal, dann reicht es, wenn ich mich einmal krank melde wegen meines Kindes und dann wird es mir vorgeworfen werden. Und das war aber total wertvoll für mich zu lernen, okay, ich muss nicht die nächstbeste Chance ergreifen, sondern ich kann warten, bis das kommt, wo ich sage, ja, das passt. Und das passt auch vom Gehalt und das passt von allen Umständen. Und dann bin ich vielleicht auch bereit, auf Sachen zu verzichten, die ich vorher hatte, weil alles andere für mich stimmt. So, und das ist ein, also glaube ich, der wichtigste Punkt für mich bei diesem ganzen Thema auch Gehalt. Du darfst Abstriche machen, wenn alles andere stimmt, und ich würde mich niemals unter Wert verkaufen im Gesamten. Also ich möchte gesehen werden als Person, die einen Job annimmt dann in dem Moment oder die halt vielleicht auch in dem Unternehmen eine neue Chance bekommt. Und wenn ich merke, das passiert nicht, dann würde ich mich immer fragen, woran liegt es? Liegt es an mir? Also habe ich es nicht richtig gut kommuniziert oder ist vielleicht auch das Problem die andere Seite? Weil das ist ja durchaus möglich, dass da jemand sieht, der mich nicht wahrnimmt. Und da muss ich dann irgendwie schauen, wie kann ich mich weiterentwickeln und weiterentscheiden.
Ja, da ist auf jeden Fall, also du hast eine Sache gesagt, die ich 100% mitgebe. Man muss halt einfach, das hatte ich auch schon kurz gesagt, ich sag mal, eine Kompromissbereitschaft irgendwo mitbringen. Mhm. So, zu gucken, okay, wie können wir eben entsprechende kreative Lösungen finden. Da habe ich gleich auch noch einige Vorschläge, die vielleicht mir später irgendwann auf die Füße fallen. Aber das fand ich trotzdem super interessant.
Naja, aber du musst das anders sehen. Die fallen dir nicht auf die Füße. Das ist alles Investment in gute Mitarbeit.
Ganz genau.
Weil das ist ja auch Wertschätzung, die man entgegenkommt.
Ich freue mich auch, wenn ich da gute Gespräche führe.
Ja.
Und das andere ist, dass generell für viele Frauen, glaube ich, erstmal wichtig ist, überhaupt zu fragen. Also wir sind hier gerade, glaube ich, in den ganzen Folgen schon den Step gegangen, okay, du bist bereit, eine Verhandlung zu führen. Aber für die meisten Frauen ist erstmal überhaupt wichtig, auch sich zu trauen, dieses Gespräch zu führen, weil ich auch weiß, dass es Frauen gibt, die das ewig vor sich herschieben. Ich aus Beratungsgesprächen zu 100% weiß, dass Frauen sagen so, okay, krass, ich habe aber noch gar nicht drüber nachgedacht, überhaupt mal nachzufragen. Und
ja,
ich sage
darauf warten, ne, dass das von der Führungskraft
genau
kommt.
Genau, und deine Führungskraft respektiert dich aber mehr, wenn du es selber machst.
Ja, und das ist halt auch, also wirklich, ne, dieses, das zu erwarten, also keine Ahnung, wäre ich die Führungskraft und müsste das Budget verwalten, dann würde ich mich auch freuen, wenn da niemand kommt und nachfragt, also und die Leute trotzdem einen guten Job machen, weil das ist ja das Ding. Die meisten Frauen, die sich nicht trauen zu fragen, trauen sich ja nicht, nicht zu fragen, weil sie denken, dass sie es nicht verdienen, sondern weil sie denken, naja, das muss ja gesehen werden, dass ich das verdiene. Und wenn ich jetzt in einer wirtschaftlichen Entscheidungsposition bin und ich weiß, ich kann aber deutlich weniger Geld für eine wahnsinnig kompetente Person ausgeben, warum sollte ich dann von mir aus hingehen, wenn ich das Gefühl habe, die Person ist zufrieden? Also du kannst ja nicht immer darauf warten, dass jemand anders Entscheidungen für dich trifft.
Nee, genau, weil das... Also auch dieses Fragen symbolisiert halt, hey, ich bin halt ernstzunehmend und ich bin wichtig für dich und ich sehe meine eigene Entwicklung oder meine eigene Arbeit und ich schätze die selber. Und dieses Bild ist wichtig, das den Führungskräften halt auch einfach zu spiegeln. Denn das Nein hast du sowieso.
Mhm.
Also
ist so.
Du kannst mit jeder Verhandlung nur lernen. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen zum Thema Einwände. Also ich hatte das ja auch für die Folge jetzt angeteasert, wie man halt damit umgeht, wenn zum Beispiel eine Verhandlung auch nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Weil es kann nun mal sein, dass man da noch nicht auf einem Standing ist. So. Mhm. Und dann ist es eben wichtig zu sagen, okay, ich habe in jedem Fall was gelernt. Also das Ganze halt zu reflektieren, weil so eine Verhandlungssituation gibt es eben nicht andauernd. Und auch wenn das nicht das Ergebnis hat, was du dir vielleicht gewünscht hast oder man irgendwie einen Kompromiss oder was auch immer hat, ist es wichtig, jedes Mal eine Reflexion daraus zu machen und zu sagen, okay, was hätte ich besser machen können? Wo habe ich mich vielleicht bei ertappt, wo ich nicht weiter wusste oder so? Um wirklich daran zu arbeiten, weil dafür gibt es diese Situation und diese Chance zum Wachstum einfach viel zu selten, als das so an sich vorbeistreichen zu lassen.
Ja, voll.
Das nächste, was zum Thema, ich sag mal, ich nenne es jetzt Einwandbehandlung, weil genau das ist es eigentlich. Also die Führungskraft bringt irgendwie ein Gegenargument dafür und du musst jetzt gucken, okay, was mache ich damit? Mhm. Und zu aller Ernest, und das ist super wichtig, ist genau zu verstehen, warum.
Mhm.
Weil es wird Führungskräfte geben, die dir das oberflächlich vielleicht sagen. Und es wird aber auch Führungskräfte geben, wo du dann einfach richtig nachbohren musst. Wo du herausfinden musst, okay, was ganz konkret, welche Situationen waren nicht passend oder wo... Was hat es in der Person ausgelöst? Hab vielleicht auch wirklich Verständnis dafür, dass bestimmte Sachen nicht gut gelaufen sind oder dass es einfach noch gerade nicht die wirtschaftliche Lage hergibt oder die. Also das gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Argumente oder dass es Budgets gibt, die diese Person einfach auch vielleicht nicht ändern kann. Wir sprechen jetzt ja auch oftmals von Konzernen oder so, wo es dann vielleicht auch einfach keinen Budgetrahmen für eine Erhöhung gibt. Und dann ist es ganz wichtig, genau herauszufinden, also wirklich nicht sich beim ersten Mal warum und kurze Erklärung abspalten zu lassen, okay, sondern okay, was würde sich bei dir denn ändern? Welchen Bedarf hast du als Führungskraft gerade? Wie können wir da gemeinsam, also intensives Nachbohren, ich würde mal sagen wahrscheinlich 4-5 Mal, bis man den Kern der Sache hat.
Ja.
Also das und eben ein weiteres Folgegespräch vereinbaren, das in jedem Fall auch. Und was ich als Ansatz auch richtig interessant fand, ich habe mich ja im Vorfeld mit der Folge auch nochmal hingesetzt und so alles, was ich so im Kopf habe oder was ich finden konnte, auch nochmal runtergeschrieben. Und ich fand es besonders cool, wenn man eine Zwischenposition hat, mal zu sagen, okay, wenn jetzt vielleicht das auch gerade gar nicht in deiner Hand liegt, sondern du vielleicht auch nur die Führungskraft, mit der du das Gespräch führst, eventuell auch der Überbringer der Nachricht ist, von wegen, ja, okay, es gibt keine Budgets, weil man vielleicht in einem Gespräch sitzt, wo es dann nochmal Nein heißt, dass man halt sagt, okay, dann lass uns doch bitte gemeinsam einen Plan machen, wie wir XYZ überzeugen können. So, also nochmal wieder die Leute als Partner, als Freund gewinnen.
Ja.
So, weil dieses Gegeneinander sorgt nicht dafür, dass die Personen halt sich mehr für dich einsetzen. So, du musst, und auch wenn uns das, wie gesagt, manchmal widerstrebt, weil man vielleicht auch eklige Führungskräfte hat und man sich denkt so, oder nicht ganz die sympathischsten, nicht ganz die, mit denen man vielleicht die persönliche Basis hat. Es bringt so viel, trotzdem eine persönliche Basis aufzubauen, weil es fällt auch viel, viel leichter, also auch den Führungskräften zu argumentieren, wenn sie ein echtes Verständnis für die Person haben. Also eine Authentizität da einfach mit reinzubringen auf beiden Seiten, ist unfassbar wichtig. Also auch da spreche ich nochmal aus eigener Perspektive. Wenn mir eine Person offen und ehrlich erklärt, warum sie vielleicht auch im Privaten oder was auch immer einen Bedarf hat, warum etwas nötig ist oder wo man sich hinentwickeln will, warum man, wenn man sich öffnet, dann ist es viel nachvollziehbarer zu sagen, okay, wir gehen gemeinsam diese Entwicklung, als einfach nur zu sagen, ich hätte gern aber oder ich finde, ich verdiene. So, und auch vielleicht wichtig, und das ist nicht unbedingt das, was man vielleicht immer hören möchte, wenn es ein Nein gab, danach der Führungskraft auch nicht spiegeln, guck mal, jetzt bin ich aber bockig. Weil das bestätigt nur das, was die Person entschieden hat. Bockiges Verhalten und sagen, okay, jetzt mache ich aber nur das Minimum, jetzt gebe ich mir aber keine Mühe mehr, jetzt guckt sie mal, kann sie mal sehen, was sie davon hat. So. Das zeigt der Führungskraft, zum Glück habe ich es nicht gemacht.
Ja.
Wenn man aber zeigt, hey, ich bin voll am Start, ich gebe dir zu keiner Sekunde das Gefühl, dass das irgendwie meine Arbeitsleistung beeinträchtigt, ich bin super professionell, ich habe einen hohen Standard an meiner Arbeit, dann denkt sich die Führungskraft eher, und das wollt ihr, shit, vielleicht habe ich da falsch entschieden.
Ich finde es aber trotzdem immer noch wichtig, dass Gehalt auch eine Wertschätzungsfrage ist. Und es gibt viele Beispiele, wo das halt einfach wirklich um so Kleinigkeiten gefeilscht wird und dann dieses, aber dann ist es natürlich auch nicht das Einzige, was im Argen liegt meistens in dieser, aber das kann es natürlich auch sein. Also die Fälle, die du ja meinst, sind die Fälle, die Führungsbeziehung ist super gut und es ist an sich eine gute Beziehung, auf der man arbeitet, und für das auf jeden Fall absolut richtiger Tipp. Und wenn ihr halt merkt, das ist es eigentlich gar nicht, sondern es sind schon ganz viele andere Sachen, wo man eigentlich schon frustriert ist, dann ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, nachdem man das angesprochen hat und man merkt, man kommt nicht voran, zu sagen, ich bemühe mich um einen Jobwechsel. Aber das, genau.
Ja, hundertprozentig. Also bitte, keine Frau sollte in einem Job sein, der, wo sie respektlos behandelt wird, wo sie oder keine Perspektive hat oder wo sie unglücklich ist.
Wo ihr merkt, ihr werdet, wenn ihr das merkt, ihr werdet klein gehalten absichtlich, dann, macht, also dann guckt, dass ihr da wegkommt und in ein Arbeitsverhältnis kommt, was euch besser tut und weniger Energie raubt, weil das ist auch eine Ressource, die sehr wichtig ist. Nicht nur Geld, sondern Energie.
Ich habe jetzt schon ein paar Mal angesprochen, wie man so eine Verhandlung halt im besten Fall noch weiter aufziehen kann. Und eine Sache hast du eben schon gesagt, und das finde ich persönlich super wichtig, denn viele Personen kommen halt mit der Vorstellung rein, vielleicht ihr Gehalt, um einen gewissen Bruttobeitrag zu erhöhen. Und das ist manchmal aber gar nicht unbedingt die leichteste Möglichkeit, weil man vielleicht auch in Budgets festsitzt oder man halt sagt, okay, man hat irgendwelche internen Rahmen oder was auch immer. Man hat vielleicht auch gewisse andere Positionen, die man im Verhältnis halt ähnlich vergüten möchte.
Ja.
Und dann aber halt mit wirklich kreativen Vorschlägen zu kommen.
Ja.
Nämlich, also das eine ist so eine Zielevereinbarung, wie wir es gerade schon gesagt haben, für Entwicklung oder so. Das ist immer ein guter way to go. Aber auch in dieser Zielevereinbarung muss es per se nicht immer nur um das Bruttofestgehalt gehen. Weil man kann auch, und das werden Führungskräfte extrem schätzen, wieder etwas unternehmerischer über den Tellerrand hinausdenken und sagen, okay, lass uns zum Beispiel einen Bonus machen.
Ja.
Also ich hatte jetzt so eine Situation nicht, aber so könnte ich es mir zum Beispiel vorstellen, dass eine Person kommt und sagt, okay, das ist mein großer Traum. Ich würde gerne das und das machen und bin wirklich bereit, dafür über mich hinauszuwachsen, an mir zu arbeiten. Ich möchte diese eine Sache, keine Ahnung, irgendeine geile Reise mit seiner Mom oder so, weil die ist vielleicht nicht mehr so fit und das ist die Möglichkeit, nochmal so richtig geile erlebt. Also ich baue jetzt eine Situation. Und dann weiß ich, okay, die Person, das ist ein Ding für sie. Und dafür hätte sie aber richtig gerne einen geilen Bonus. So, und vielleicht ist so ein Bonus dann auch eher was, was vielleicht das Jahresgehalt gesamt dann halt hochpusht. Und das heißt auch gar nicht, dass der gesamte Bonus in diese eine Sache reinfließen muss. Das ist der Führungskraft, also es hat der Führungskraft im Endeffekt scheißegal zu sein.
Ja.
Aber dann halt sagen, okay, ich merke, das ist super authentisch, dass ihr das wichtig ist. Sie hat sich kreativ Gedanken gemacht, dass ich weiß, okay, ich muss nicht in Anführungszeichen Vorleistung gehen, um zu gucken, ob sie es halt wirklich macht, sondern dann sind zum Beispiel Bonusmodelle eine ganz tolle Möglichkeit, mal zu sagen, okay, ich zeige dir, ich habe andere Ansätze, wie wir beide davon profitieren können. Mhm. Oder auch tatsächlich über Zeit zu verhandeln. Also vielleicht ist es ja für die eine Person auch gar nicht unbedingt nur eine Sache zu sagen, hey, okay, ich möchte jetzt mein Gehalt erhöhen, sondern vielleicht möchte man auch einfach seinen Stundenlohn schon mal ein bisschen erhöhen und sagen, okay, ich würde aber gerne etwas mehr Freizeit noch in meinem Raum schaffen. Und mir ist es aber wichtig, zum Beispiel meinen Stundenlohn anzupassen. Dann komm doch gerne mal mit dem Vorschlag um die Ecke bei deiner Führungskraft und sag halt, hey, ich weiß, ich bin super gut in meinem Job und ich weiß auch, dass ich effizient arbeite. Ich habe den Anspruch daran, noch besser darin zu werden. Ich würde gerne irgendwie 5 Stunden weniger, aber das gleiche Gehalt bekomme. Kannst dir sicher sein, das Ding läuft. Mhm. So, da hat eine Führungskraft nicht direkt mehr Kosten und denkt sich, ja, geil, meine Budgets bleiben gleich. Mhm. Aber du hast dadurch mehr Freizeit gewonnen.
Ja.
Und genauso kann das auch in die andere Richtung gehen. Vielleicht kann man ja einfach mal überlegen, hey, okay, welche Möglichkeiten haben wir, um eventuell das Gehalt gleich zu lassen, aber halt irgendeinen anderen Mehrwert zu bringen oder zusätzlich zuzuarbeiten. Mhm. So, und das sind viele Ansätze, die häufig nicht betrachtet werden, die ich persönlich aber super interessant finde.
Was, glaube ich, auch noch wichtig ist, da habe ich ja neulich ein sehr ausführliches Gespräch zu gehabt und das finde ich auch mega spannend.
Ich habe gehofft, dass du davon erzählst.
Ja. es gibt ganz viele verschiedene. Eins habe ich schon angesprochen, den Kinderbetreuungszuschuss. Es gibt tatsächlich einige Gehaltsleistungen, die ein Arbeitgeber ausschütten kann, die anders versteuert werden und die Sozialversicherungssteuer befreit sind. Weil auf eine Bruttolohnanpassung zahlt der Arbeitgeber ja auch noch einige Abgaben, unter anderem knapp 20% oder circa 20% Sozialabgaben und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Lohn zu erhöhen, ohne die Sozialabgaben dann zahlen zu müssen als Arbeitgeber, die dann auch nicht versteuert werden wie Bruttolohn, sondern eben einen festen Steuersatz haben, also die dann einfach pauschal versteuert werden.
Was auch häufig dazu führt, dass man auch als Arbeitnehmer mehr
davon hat, weil du dann zum Beispiel Brutto gleich Netto hast teilweise. Ja. Also Beispiel dafür wäre zum Beispiel sowas wie dieser Kinderbetreuungszuschuss. Wenn man ein Kind hat, dann kann man das bei dem Arbeitgeber zum Beispiel ansprechen. Man muss dann nur nachweisen, wie viel man tatsächlich für diese Kinderbetreuung zahlt und das ist zumindest auch erstattungsfähig für Kinder in der Kita, also für Schulbetreuung ist es nicht erstattungsfähig, aber in der Kita. Und das Essensgeld ist auch nicht erstattungsfähig, aber die reinen Betreuungskosten tatsächlich. Und das kann der Arbeitgeber frei entscheiden, wie viel er dann dir dazu beisteuert. Aber maximal natürlich den Satz, den du tatsächlich bezahlst. Nachweis kann man dann erbringen über den Betreuungsvertrag zum Beispiel. Da steht das ja drin, welche Kosten man hat. Oder man kriegt von der entsprechenden Kommune auch immer eine Kostenaufstellung, wo man das weiß. Und dann kann das einfach angemeldet werden. Und das wird halt pauschal versteuert, für den Arbeitgeber deutlich günstiger als den normalen Arbeitgeberanteil der Lohnsteuer zu zahlen. Und darauf fallen gar keine Sozialabgaben ein. Und das ist natürlich dann eine deutlich günstigere Lohnerhöhung. Und es ist aber je nachdem, wie viel die Betreuungskosten sind, also dann auch schon mal gerne über 100 Euro im Monat, die du brutto gleich netto auf deinem Konto hast.
Genau, und da ist halt einfach wichtig zu verstehen, solche Themen, da gibt es super viel.
Ja, Fahrtkosten, es gibt Essenszuschuss.
Also es gibt wirklich super viel.
Ja.
Und das ist mega, mega interessant. Und vor allem zeigt das auch da wieder einer Führungskraft oder halt einem Unternehmen, hey, ich habe mich damit beschäftigt, eine Lösung zu finden, die für uns beide richtig geil ist. Die bei mir, ich spreche jetzt so in der Position von der Arbeitnehmerin, die bei mir dafür sorgt, dass ich vielleicht auch einfach weiß, okay, ich kann wirklich einen der größten Kostenfaktoren, die ich vielleicht in meinem Alltag habe, direkt schon mal besser zahlen. So und die gleichzeitig beim Arbeitgeber einfach nach einer offenen, informativen, gut vorbereiteten, tollen Mitarbeiterin wirkt, die sagt, ey, okay, ich habe einen unternehmerischen Ansatz in meiner Verhandlung.
Ja, und da gibt es wirklich wahnsinnig viele verschiedene Sachen und die sind alle de facto deutlich günstiger für den Arbeitgeber. Und das, was man da auch nicht vergessen darf, ist, dass das alles Sachen sind, die parallel theoretisch gezahlt werden können. Also ich habe jetzt ja gerade gesagt, 120 Euro oder so sind das Kinderzuschuss. Es gibt ja auch noch die Fahrtkostenpauschale. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel ein Jobticket anzubieten. Es gibt die Möglichkeit, also manche Arbeitgeber haben sowas wie Bike-Leasing und so weiter. Das sind alles Kosten, wenn man die man nicht zwangsweise über eine Entgeltumwandlung machen muss, sondern auch einfach sagen, okay, du kannst dir das aussuchen und dann erhöhen wir das über dein Gehalt, dann kriegst du das Geld mehr, aber du zahlst dann für diese Gehaltserhöhung als Arbeitgeber deutlich weniger, als wenn du einfach eine Bruttolohnerhöhung gemacht hättest. Und es ist für beide dann eine Win-Win-Situation. Der Arbeitgeber hat weniger Kosten, als wenn er dir einfach nur mehr Geld ausgezahlt hätte und du hast in der Regel mehr Geld auf deinem Konto, weil du das dann in der Regel nicht lohnversteuern musst, sondern du das brutto gleich netto bekommst.
Deswegen großartige Lösung.
Auf jeden Fall. Gibt es eine ganz lange große Liste.
Einen weiteren kreativen Ansatz, den ich nicht vergessen möchte, ist das Thema Weiterbildung.
Mhm.
Also häufig lassen sich Führungskräfte auch einfach mehr darauf ein, eine Gehaltsentwicklung halt hinzulegen, wenn zum Beispiel nicht gesagt wird, ich möchte die jetzt, sondern ich habe hier mal eine Weiterbildung rausgesucht, die vielleicht auch schon Geld kostet oder so. Aber wo dann meistens Unternehmen ein Weiterbildungsbudget beansprucht wird und kein Lohnbudget.
Mhm.
Das heißt, auch da in Konzernen oder größeren Unternehmen ist das halt total gängig, wo man sagt, okay, jetzt macht man erst diese Weiterbildung und danach gibt es, wenn dann quasi Früchte getragen werden, entsprechende Anpassungen.
Ja.
Und da hast du ja auch was extrem von. So.
Ja. Ja, genau, weil man ja auch dabei nicht vergessen darf, dass ein Weiterbildungsbudget und ein Lohnbudget ja insofern unterschiedlich sind, dass sie auch ganz anders dann später in der Finanzbuchhaltung auftauchen. Also Weiterbildung kann der Arbeitgeber ja einfach absetzen und wird ja entsprechend auch einfach ganz anders steuerlich mit umgegangen. Und das ist ja dann nicht Geld, was einfach verschwindet, sondern das wird dann ja als Reinvestition ins Unternehmen beispielsweise gewertet und gesehen. Das ist ja bei Lohn nicht der Fall. Also Lohn wird ja ganz, ganz anders steuerlich betrachtet. Insofern macht das schon Sinn, da durchaus auch mal nachzufragen, weil das einfach zwei verschiedene Finanztöpfe sind.
Ich glaube, was einfach besonders wichtig bei diesen ganzen, ich sag mal, kreativen Ansätzen, ich nenne die jetzt so, weil ich finde, das ist für die meisten wahrscheinlich schon kreativ und was Neues und was man vielleicht auch sonst so nicht hört. Was da halt einfach wichtig ist, ist, dass du selber einen Plan davon hast, weil die meisten Führungskräfte haben halt keine Lust für jede Person. Vielleicht ist das eine Führungskraft, die auch irgendwie 30, 40, 50 Leute überblickt und irgendwie jede Woche irgendwelche Gespräche führt oder so. Wenn die sich für jede Person das perfekte individuelle Modell entwickeln muss, dann hat man da vielleicht auch manchmal nicht so viel Bock drauf, aber ist gewillt, wenn man eine Person hat, die sagt, ich habe da aber selber total Bock drauf und ich habe mir ein geiles System überlegt, zu sagen, jo, ich setze da einfach kurz einen Kürzel drunter, passt, machen wir genau so, weil manchmal kann es auch ganz einfach gehen.
Und vielleicht muss man auch noch mal ergänzend sagen, die meisten Führungskräfte, die operativ Personal führen, haben gar keine Ahnung von diesen ganzen Möglichkeiten, die auf einer Gehaltsabrechnung alle auftauchen können und die dein Gehalt erhöhen. Also, weil ich meine, gut, wir sprechen jetzt natürlich, also klar, du hast da Ahnung von und wir sprechen miteinander, aber jetzt eine Kraft, die zum Beispiel eigentlich nur ein Team führt, was zum Beispiel verantwortlich ist für Marketing, woher soll die das wissen? Also das ist ja, hier gar nicht ihr Fachbegriff. Oder im Handwerk oder vielleicht auch einfach in einem anderen Unternehmen, wo du halt irgendwelche Sachbearbeitung machst. Woher soll diese Person wissen, was eigentlich in der Lohnabrechnung alles machbar ist? Weil nur weil du eine gute Führungskraft bist und eine gute Personalführung hast, heißt das noch lange nicht, dass du irgendwelche Berührungspunkte jemals in deinem Leben mit dem Thema Lohnabrechnung hattest. Dafür gibt es ja in der Regel Leute, die das tun und die da die ExpertInnen sind. Aber die Führungskraft muss ja nicht zwangsweise vorher gesagt haben, oh, ich gehe jetzt mal zur Lohnabrechnungsabteilung und finde mal heraus, was gibt es denn so für Varianten eigentlich, wie wir den Lohn erhöhen können, ohne dass uns das viel Geld kostet. Das ist ja im Zweifelsfall gar nicht die Aufgabe dieser Führungskraft. Und dementsprechend macht es total Sinn, sich da einfach vorher reinzulesen, zu gucken, was wünsche ich mir, was für Wege gibt es dahin? Gibt es Wege, wo man sich vielleicht leichter darauf einigen kann und als einfach eine Bruttolohnerhöhung, weil die einfach wirklich, also das gleiche Geld zu erreichen durch eine Bruttolohnerhöhung, was du hast, wenn du eine andere Variante wählst, ist halt deutlich teurer, weil wir ja eben noch die Steuern und die Sozialabgaben haben. Und da macht es schon Sinn, da einfach mal sich selber reinzulesen und zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten.
100%. Und auch da vielleicht auch einfach zu sagen, okay, wenn jetzt ein Vorschlag halt im Raum steht und selbst wenn der noch nicht 100% das Ziel ist, einfach mal zu sagen, okay, jetzt machen wir es so, ist in Ordnung, ich nehme das jetzt an, wir finden einen Kompromiss, weil auch da geht die Führungskraft am Ende halt mit raus und denkt sich, ja, okay, geil, wir haben auch irgendwie ein gutes Abschlussding gefunden, wir haben nicht irgendwie 3 Monate lang hin und her gehühnert und waren irgendwie nochmal ein extra To-Do auf der To-Do-Liste.
Mhm.
Und dann lieber zu sagen, okay, aber lass uns dann halt vielleicht nach 6 Monaten nochmal sprechen.
Mhm.
Also auch da eine Weiterentwicklung quasi mit ein bisschen Verständnis für die entsprechende Person mitzubringen.
Ja.
Ich glaube, das sind so die Sachen, die man auf jeden Fall gut machen kann oder sollte, um als Frau auch einfach vorbereitet in diese Verhandlungsgespräche zu gehen.
Auf jeden Fall.
Was ich halt generell als Tipp noch mitgebe, und das fällt uns beiden gar nicht schwer, versuch in dem Gespräch so einen so großen Redeanteil wie möglich zu haben.
Stimmt.
Ja, auch wenn wir Frauen oft dazu neigen, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen introvertierter sind oder vielleicht auch, wenn man eine Person vor sich sitzen hat, die etwas dominanter ist, wenn man dazu neigt zu sagen, ja, okay, lass dein Gegenüber nicht dieses Gespräch führen. Versuche, dieses Gespräch an dich zu nehmen, krempel die extrovertierteste Version von dir nach außen, habe einen großen Redeanteil, weil hier geht es darum, dass deine Führungskraft es möglichst leicht hat.
Was ich auch schon oft gehört habe in diesem Kontext, ist dieses, ja, ich wollte das eigentlich noch ansprechen, aber dann war meine Führungskraft fertig. Wo ich mir so denke, ja, warum hast du sie fertig werden lassen? Dann sag, ich habe noch ein Thema, das ist mir wichtig. So, das habe ich schon so oft gehört, ja, irgendwie hat es dann nicht mehr reingepasst und wir sind gar nicht an den Punkt gekommen. Doch, dann nimm dir die Zeit, dann sag, okay, ich möchte gerne noch ein Thema besprechen, passt es dir jetzt? Wenn die Führungskraft sagt, nein, dann sagst du, toll, dann lass uns bitte einen Follow-up-Termin ausmachen. Dann lass uns einen Termin ausmachen, wo du dir nochmal die Zeit nimmst und ich habe noch einige Themen, die ich mit dir besprechen möchte. Damit klar ist, es ist deine Priorität, weil sich damit einfach abspeisen zu lassen, kann ja auch Taktik sein. Also das darf man ja auch immer nicht vergessen. Es kommt ja immer total auch darauf an, wie eng arbeitest du mit der Führungskraft zusammen. Es gibt ja auch welche, wo die Verbindung auf einer persönlichen Ebene viel, viel niedriger ist. Natürlich entscheiden solche Leute auch Sachen taktisch. Lass dir auf jeden Fall das Zepter da nicht aus der Hand nehmen, sondern wenn du etwas besprechen möchtest, dann besprich das und wenn es in diesem Termin nicht geht, dann nagel die Person drauf fest.
Und da auch einfach wichtig, damit dein Redeanteil groß genug ist, sind wir wieder am Anfang. Wir brauchen eine Vorbereitung.
Ja.
Wenn deine Vorbereitung schlecht ist, hast du nicht viel zu sagen.
Ja.
Und auch das weiß die Führungskraft.
Das merke ich auch in Gesprächen, in Bewerbungsgesprächen oft.
Ja.
Wenn die schlecht vorbereitet sind, dann reden sie sehr wenig.
Genau. Ja. Und das ist in diesen Situationen, in denen du souverän und gestärkt und ich sag mal wichtig und wirkst, da ist das...
Ja.
Essentiell.
Richtig wichtig auf jeden Fall.
Ja.
Und das solltest du dir selbst auch wert sein, eine gute Vorbereitung. Und ich finde, dass das auch eine Wertschätzung deiner Führungskraft gegenüber ist, gut vorbereitet in einen Termin zu kommen.
Immer.
So. Also wir haben alle ja begrenzte Kapazitäten und Zeiten am Tag. Ich erwarte das ehrlich gesagt auch, wenn jemand mit mir ein Meeting macht, dass er sich gut vorbereitet hat. Und wenn dann da eine Person sitzt, die sagt, ja, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, dann habe ich irgendwie das Gefühl, es ist ein bisschen Zeitverschwendung. Also tu dir selber den Gefallen und auch deiner Führungskraft sei gut vorbereitet, weil das auch eine Form von Wertschätzung ist, von Zeit.
Ja. Und ich habe aber auch noch so ein, zwei No-Gos, die man auf jeden Fall vermeiden sollte.
Ja.
Das eine ist, dass man vor allem immer sehr objektiv in diese Verhandlungen reingeht von seiner eigenen Arbeitsleistung. Mhm. Also keine subjektive Betrachtung oder Vergleiche von unterschiedlichen Abteilungen, die vielleicht nicht die gleichen Aufgaben oder Ansprüche haben.
Mhm. Auf jeden Fall. Also genau, es macht auf jeden Fall nur Sinn, warte, da muss ich trotzdem noch was ergänzen, jetzt fällt mir gerade ein, weil andere Abteilungen mit reinzubeziehen oder die Arbeit von anderen Mitarbeitenden in so einem Gespräch abzuwerten, weil man selber findet, dass die zu viel verdienen für eine andere Tätigkeit, kommt einfach nie gut an. Ein wichtiger Punkt bei dem Thema ist aber natürlich, wenn man weiß, gerade im Hinblick auf das Transparenzgesetz, dass jemand mit gleicher Eignung, gleicher Vorausbildung und gleichen Aufgaben deutlich mehr verdient als man selbst, ist es natürlich schon ein Thema, was man auf jeden Fall ansprechen sollte.
Absolut.
Aber da geht es ja tatsächlich genau um das, was du schon gesagt hast, die Objektivität. Warum sollte eine Person, die objektiv das Gleiche leistet, gleiche Aufgaben hat und die gleiche Ausbildung genossen hat, signifikant weniger verdienen als man selbst? Macht keinen Sinn. So. Und da würde ich aber auch niemals auf konkret sagen, aber die Person, sondern immer klar sachlich dabei bleiben, wir leisten das Gleiche, wir verdienen das Gleiche in diesem Kontext. Und dann auch gerne auf dieses Entgelttransparenzgesetz verweisen, weil natürlich ist das etwas, wo kein Arbeitgeber Juhu geschrien hat, aber es ist trotzdem eine ganz, ganz wichtige Sache und es ist auch ein ganz wichtiges Instrument, gerade um zu erreichen, dass dieser Gender Pay Gap kleiner wird, weil es häufiger einfach so ist, dass Männer auf der gleichen Position einfach nur, weil sie anders verhandelt haben, mehr Geld verdienen und aber keine höhere Eignung haben und kein gar nichts. Und das ist ja das, was genau dieses Gesetz eben vorbeugen soll.
Absolut. Ein weiteres No-Go, was ich habe, ist quasi einfach darauf zu beharren und zu sagen, aber ich hätte doch gerne. So, und das ist okay und ich weiß, wo das grundsätzlich herkommt, so dass man vielleicht so ein bisschen in diese Bittstellerposition halt reingeht. Das steigert jetzt aber die ernstzunehmende Anforderung, die dahinter steht, nicht. Ich finde, wenn du dir ein Danke erzwingen musst, ist es nicht so viel wert. Und das kommt für mich ein bisschen aus der gleichen Ecke. Wenn ich jemandem sagen muss, ich habe dich gerne zum Essen eingeladen, kein Ding, dann fühlt sich das blöd an. Und die gleiche, also und den gleichen Anspruch sollten wir auch an unsere Gehaltsverhandlung haben. Wenn wir jemandem sagen, hey, okay, ich hätte gerne, also können wir nicht einfach was machen, dann ist es trotzdem nicht die Wertschätzung oder die Anerkennung oder das Ergebnis, was aus der Verhandlung entstehen sollte.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in so eine Situation reinrutscht, weil ihr zu einem anderen Punkt zum Beispiel euch unter Wert verkauft habt und einfach dazu Ja gesagt habt, dass ihr weniger Geld bekommt, als ihr eigentlich gebraucht hättet, dann liegt der Fehler eigentlich schon an dem Punkt, dass ihr euch überhaupt auf ein Angebot eingelassen habt, was eure Lebenskostenhaltung nicht deckt. Und nicht, dass dann die Position, in der ihr jetzt seid, besonders schlecht ist. Also dann müsst ihr trotzdem immer noch schauen, wenn die Führungskraft sie nicht drauf einlässt, woran liegt das? Kann ich daran noch was ändern? Oder ist das Kind eh in den Brunnen gefallen und dann halt entsprechende Schlüsse aus der Situation für sich selber ziehen?
Und mein letztes No-Go, was ich da habe, ist zu tough zu sein. Ich weiß, dass wir jetzt auch viel gesagt haben, man muss einfach Selbstvertrauen haben, aber ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Selbstvertrauen haben und harsch oder kalt sein. Und es ist wichtig, auch gerade für uns Frauen, weil wir uns häufig damit etwas natürlicher finden, eben eine Authentizität mitzubringen und zu sagen, hey, okay, ich gebe eben auch den ein oder anderen Input dazu und sage halt, warum mir Sachen wichtig sind. Weil wenn du total hart und in einer vielleicht dir auch etwas unnatürlichen Weise auftrittst, warum sollte dann die Person gegenüber auf einmal nicht hart und kalt und in einer unnatürlichen Weise zu dir sein?
Ja. Ich habe auch noch tatsächlich ein No-Go, was ich wichtig finde. Und zwar zu niedrig anzusetzen ist für mich ein No-Go. Also du kannst davon ausgehen, dass Gehalt immer eine Sache ist, die verhandelt wird. Und wenn ich mit meinem Bare Minimum anfange in einer Gehaltsverhandlung, dann ist es natürlich total schwierig, einen Kompromiss zu finden, wenn ich sage, das ist mein Minimum und da gehe ich nicht drunter. Weil natürlich möchte eine Führungskraft generell eh kein Geld ausgeben, so, weil es ist ja immer nett, Leute zu haben, die, also es ist jetzt auch sehr pauschal gesagt, aber es ist natürlich immer schwierig, mehr Geld auszugeben, als sie das vorher getan hat. Aber wenn du weißt, du hast zum Beispiel eine Range und du möchtest diese beispielsweise jährliche Gehaltserhöhung wegen der Inflation haben, so, dann setz lieber bei 10% an und sei aber insgeheim eigentlich mit 5% glücklich und dann habt ihr einen guten Kompromiss gefunden, als dass du sagst, okay, ich setze eigentlich bei 2% an und dann sagt die Führungskraft, nee, also irgendwie ist mir das schon zu viel, dann ist es ein bisschen schlecht, weil im Endeffekt könnt ihr euch dann ja auf gar nichts mehr einigen.
Ganz genau.
Ja, Jenny, wir sind tatsächlich am Ende angekommen dieses Themas, zumindest jetzt erstmal vorübergehend. Ich denke, dass das etwas ist, was wir immer mal wieder ansprechen können und wo auch natürlich je nachdem, was jetzt gerade auch politisch und gesellschaftlich sich verändert, auch neue Entwicklungen kommen und wir da immer mal wieder drauf zurückkommen. Aber vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und mit mir so in Ruhe über das Thema Equal Pay Day und Gender Pay Gap und Gehaltsverhandlungen zu sprechen.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, da ist auch ganz, ganz viel beigenehm gewesen, was du dann in deiner nächsten Verhandlung umsetzt. Nicht du. Nein.
You wish.
Aber ich habe mich auch sehr gefreut, hier zu sein.
Okay. Ja, wenn ihr irgendwelche tollen Tipps habt zum Thema Gehaltsverhandlungen, die euch richtig geholfen haben, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, oder wenn ihr noch Anregungen und Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt es super gerne bei uns in die Kommentare. Alle weiterführenden Links findet ihr in der Infobox. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.